Ja, also heute soll es zunächst mal um eine allgemeine Einführung in den Islam gehen, auch ein paar wichtige Texte aus dem Koran zu sehen. Und bei unserer nächsten Einheit, die also in 2 Wochen sein wird, dann auch schwerpunktmäßig um den islamischen Fundamentalismus und natürlich aus aktuellen Gründen und weil die Hamas ja hier relevant ist, eben auch besonders um die Hamas. Aber heute geht es erstmal wirklich um einen breiteren Hintergrund. Den ersten Teil der Präsentation habt ihr nicht auf eurem Blatt. Das sind mehr so allgemeine Dinge, die man eigentlich bei jedem sehr schnell irgendwo in vielen Büchern, auch im Internet sehr schnell finden kann. Einfach so eine gewisse Rekapitulation davon. Ja, also wenn wir jetzt zunächst mal den Nahen Osten zusammen mit dem Mittelmeerbecken vor der Entstehung des Islam, also zu Beginn des 7. Jahrhunderts ansehen, haben wir im Osten, hier in Grün, das Reich der Sassaniden, also der Name dieser Dynastie, die in Persien geherrscht hat. Persien war ja jahrhundertelang ein großes Reich gewesen und die damals dort vorherrschende Religion war der Zoroastrismus, eine Und vielleicht sagen, eine etwas dualistische Religion, die so den Gegensatz zwischen Gut und Böse auch sehr stark betont. Wir sind uns wahrscheinlich heute immer noch nicht klar, da fehlen einfach noch Forschungen, wie viel wahrscheinlich auch der Zoroastrismus schon zur Zeit des babylonischen Exils, als die Perser Babylon erobert haben, eigentlich auch die biblische Religion und damit natürlich auch Judentum und Christentum beeinflusst haben. Dann haben wir daneben das Byzantinische Reich. Und zwar, wenn wir die stark rote und die etwas beigliche Farbe, das war nochmal die maximale Ausdehnung, zu der um 554 nochmal der Kaiser Justinian gekommen war, also fast das ganze Mittelmeerbecken nochmal beherrscht hat, was sich aber auch nicht hat halten lassen. Also das Byzantinische Reich ist eigentlich dann hauptsächlich eben das heutige Griechenland, die nördlichen Länder davon, Türkei, eben der Landstreifen hier, die Mittelmeerküste, Ägypten und einen Teil in Richtung des heutigen Libyen hin umschließt. Ansonsten sehen wir in Europa, wo eben langsam anfangen, sich die Reiche der germanischen Völker, der Westgoten, der Franken, der Langobarden zu entwickeln. Also wir sind noch vor der Zeit, wo Europa eigentlich wirklich, also Europa jenseits des Mittelmeerraumes, wirklich in die Geschichte tritt. Karl der Große ist noch über 100 Jahre, wird es dauern, bis der auftritt. Also von daher sind das eher Randgebiete, während eben in dem Raum hier zwischen dem Byzantinischen und dem Persischen Reich eigentlich so die Weltgeschichte in gewissem Sinne, zumindest für den eurasischen, für den nahöstlichen Raum abspielt. Und das ist ein dauernder Krieg auch. Wir haben halt hier diese Grenze zwischen dem oströmischen, byzantinischen Reich und dem persischen Reich eingezeichnet, aber das war eigentlich keine feste Grenze, denn es gibt keine natürliche Grenze in dieser Ecke. Und darum, das war schon, als auch noch das Römische Reich vollständig existierte, als noch Rom die Hauptstadt war, gab es immer um diese Grenze und dann eben auch weitergezogen hier ins östliche Mittelmeer, waren hier eigentlich dauernde Gefechte, die dann ja auch 614 dazu geführt haben, dass die Sassaniden die ganze Provinz Palästina erobert haben. Das war eigentlich ein sehr starker Einschnitt, sowohl was Zerstörung anging. Es sind enorm viele Kirchen zerstört worden, Leute massakriert worden. Ja, eben auch dieses Gefühl, Jerusalem, die heilige Stadt, ist von den Sassaniden erobert worden, hat auch eine Menge an endzeitlichen Erwartungen freigesetzt. Auch 14 Jahre später, dann 628, erobert der byzantinische Kaiser Heraklios das Heilige Land zurück. Ein großer Triumphzug zurück mit dem wiedereroberten Heiligen Kreuz nach Jerusalem. Also das hat die Menschen in dieser Gegend damals ja schon sehr auch betroffen gemacht. Und ja, auch diese eschatologische Perspektive steht sicher auch vor dem Hintergrund des Islam, der ja sozusagen in den Randgebieten dieser Reiche entsteht. Nämlich, wenn wir uns hier die arabische Halbinsel ansehen, die ist ja zum größten Teil Wüste, aber wir haben einerseits hier den Jemen, der auch mit Gebirgen, Wasserquellen ein teilweise fruchtbares Land ist. Und es gibt eben Oasenstädte, die dann natürlich auch wichtige Handelswege miteinander verbunden sind. Und einer der wichtigsten Wege, das war schon um die Zeitenwende im ersten nachchristlichen Jahrhundert, war eben die Weihrauchstraße. Weihrauch, also der Strauch, aus dem man den Weihrauch gewinnt, der wächst eben nur im Süden der arabischen Halbinsel, im Jemen und hier im Oman und am Horn von Afrika hin. Äthiopien und Weihrauch war etwas, was stark gebraucht wurde für die ganzen heidnischen Kulte. Das Christentum hat es später übernommen, also man hatte einen großen Bedarf daran. Und von daher entwickelte sich dann eben die sogenannte Weihrauchstraße, die durch die Oasen ging, eben die Oase von Mekka, wo Mohammed sein Wirken beginnen wird, die Oase von Yathrib, später Medina genannt. Und dann geht es rüber in das heutige Jordanien mit der riesigen Ruinenstadt Petra und Afdat und die Städte, die im Negev liegen, von denen wir uns ja auch einiges ansehen werden, wenn die Reise möglich ist. Und der Endpunkt der Weihrauchstraße war der Hafen von Gaza. Das ist eben das genaue Gegenteil zu dem, was Gaza heute ist, wo niemand rein und niemand rauskommt. Dass es damals der große Hafen zum Mittelmeer war, wo man die Schätze des Orients weiter verschifft hat. Und das zeigt natürlich auch, dass Mekka, wo Mohammed gewirkt hat, nicht irgendein vergessener Flecken am Rande der Welt war, sondern eine Oase, wo viele Händler durchgekommen sind. Und die Händler bringen ihre Geschichten mit, ihre religiösen Traditionen, von denen man sich abends in den Quartieren erzählt. Und wir wissen auch von der Existenz von christlichen und jüdischen Stämmen in der arabischen Halbinsel. In Medina geraten die jüdischen Stämme später in Konflikt mit Muhammad. Wir wissen nicht genau, was das für ein Judentum und Christentum war. Vielleicht nicht unbedingt das, was man später als das genau Rechtgläubige bezeichnet hat, aber es gab jedenfalls diese Traditionen. Und wenn von daher sich im Islam viele Traditionen, die wir aus der Bibel kennen, wiederfinden, hat das eben auch mit der Existenz von Juden und Christen in der Umgebung von Mekka zu tun. Ja, wie beginnt es? Es beginnt 610 mit der ersten Verkündigung an Muhammad. Muhammad war eigentlich ein einfacher Mann, könnte man sagen, der eine reiche Witwe, Khadija, geheiratet hatte, die auch ein wichtiges Handelsunternehmen hatte und in dem hat er eigentlich mit seiner Frau gearbeitet. Die Oase von Mekka war eben ein wichtiger Handelspunkt und auch ein wichtiges heidnisches Heiligtum damals eben mit der Kaaba, einem heiligen Stein, der wohl ein Asteroid ist, der irgendwann mal vom Himmel gekommen ist und der damals eben heidnisch verehrt wurde. Und erst später wird Muhammad dem zu einem monotheistischen heiligen Ort machen. Und diese Verkündigung muss man sich wohl so eine Art von Visionen, die Muhammad hatte, vorstellen. Es gibt einen Text im Koran, der von dieser ersten Verkündigung erzählt, wo ihm der Engel Gabriel erscheint, eben auch gar nicht so unähnlich wie im Neuen Testament, wo auch Gabriel ja der Verkünder der Botschaft an Maria ist. Und diese Verkündigungen, die eben später verschriftlicht werden in den einzelnen Suren des Koran, ist etwas, was sich eigentlich über 20 Jahre bis zum Tod Muhammads hinziehen wird. Also es gibt keine einmalige Verkündigung des fertigen Buches Koran sozusagen, sondern das wird, und das ist eben von daher auch im traditionellen Islam so anerkannt, im Laufe von 22 Jahren werden die einzelnen Texte verkündet. Und 3 Jahre nach der ersten Verkündigung beginnt er dann, den neuen Glauben in der Öffentlichkeit zu verbreiten, auch durchaus mit der Vorstellung, dass er jetzt den Arabern den Glauben an den einen Gott gibt. Das macht natürlich Ärger in Mekka, denn wenn er jetzt eine neue Religion, einen neuen Glauben verkündet, dann kann es ja sein, dass der Kult der heidnischen Kaaba abgeschafft wird. Und das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Verlust. Und aufgrund dieser Streitigkeiten kommt es dann im Jahre 622 zur Auswanderung Muhammads und seiner Anhänger in die Nachbaroase nach Medina. Das ist die sogenannte Hijra, eigentlich das arabische Wort, mit dem dann auch im Koran der Auszug aus Ägypten bezeichnet wird. Also man könnte sagen, das ist die Exodus-Erfahrung von Muhammad. Und nach diesem Datum geht eben auch die muslimische Zeitrechnung. Also das muslimische Jahr Null ist das Jahr 622 der christlichen Zeitrechnung. Aber Muhammad möchte natürlich nach Medina zurück. Und es folgen daraufhin einige militärische Konfrontationen. Zunächst gibt es einen Sieg der Mekkaner, wo also die Anhänger Muhammads eine Niederlage erleiden in der Schlacht von Badr 624. Aber die Belagerung Medinas durch die Mekkaner scheitert im Jahre 627. Und dann kommt es im folgenden Jahr zu dem sogenannten Vertrag von Hudaybiyah, wo ein 10-jähriger Waffenstillstand zwischen der Gemeinde Muhammads und den Mekkanern geschlossen wird. Und dieser Vertrag ist auch in der heutigen Politik im Umgang mit islamischem Fundamentalismus wichtig, weil man nämlich auch oft sagt, ja, Leute wie die Hamas oder die Hisbollah, die werden vielleicht einen Waffenstillstand schließen, aber nie einen wirklichen Frieden. Und das wird immer etwas sein, was man wieder widerrufen kann und also von daher nicht stabil ist. Von daher hat so als Präzedenzfall der Vertrag von Hudaybiyah eine ganz große Bedeutung. Und man sieht ja auch, Muhammad hat den Waffenstillstand nicht eingehalten, denn im Jahre 630 erobert er Mekka und daraufhin kontrolliert die junge Gemeinde schon auch die gesamte arabische Halbinsel. Und 2 Jahre später stirbt Muhammad, und seine Nachfolger, die Kalifen, beginnen eigentlich sehr schnell mit einer weiteren Eroberung. Wir haben also die arabische Halbinsel, das Dunkle bis hierhin, das geschieht noch zu Lebzeiten Muhammads. Unter den ersten 4 Kalifen bis 656 wird der gesamte palästinisch-syrische Raum, Irak, das Sassanidenreich erobert, Ägypten wird erobert, Libyen, Tripolitanien und in dem Zug eben auch 638 Jerusalem, was eine friedliche Eroberung ist. Die Stadt wird kampflos übergeben, die Christen können weiter ihre Kirchen haben, weiter in Jerusalem leben. Insgesamt, nach allem, was die archäologischen Zeugnisse zeigen, scheint es so gut wie keine Zerstörung bei diesem Eroberungszug gegeben zu haben. Und in dem folgenden Jahrhundert geht es dann sogar noch weiter, gerade auch im Westen bis nach Marokko hin. Und für einige Zeit ist dann eben auch das Umayyadische Reich auf der spanischen Halbinsel, was in gewisser Weise ein goldenes Zeitalter der Toleranz war. Es gab dort auch Juden, die teilweise zu Visieren, also zu Art Ministerpräsidenten aufstiegen. Das ist auch die Zeit, wo viele Schriften der griechischen Philosophie, die ins Arabische übersetzt worden waren, weiter übersetzt werden für die Europäer ins Lateinische. Also eine sehr kulturell auch fruchtbare Zeit. Wenn wir uns heute in Israel die Anzahl der Muslime ansehen, in Städten, die gemischt sind, so ist also in der Gesamtbevölkerung Israels, also ohne die besetzten Gebiete, das ist der Staat Israel in seinen Grenzen von vor 1967, beträgt der Anteil der Muslime 16,9%. Natürlich die Mehrheit, 3/4 sind Juden. Die Christen sind gerade mal 2,0%. Die Drusen, da werde ich versuchen, nächstes Mal noch was drüber zu sagen, sind immer eine Gruppe, die sich aus dem schiitischen Islam abgespalten hat im 11. Jahrhundert, aber heute eben als eine eigene Religion oder auch schon relativ schnell damals als eine eigene Religion galt. Die anderen vermutlich zum größten Teil Personen, die nach sozusagen nach dem israelischen Rückkehrergesetz als Juden hier eingewandert sind, aber nicht nach den religiösen Kriterien Juden sind. Gerade viele Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, teilweise Nicht-Juden, die mit Juden verheiratet sind oder die einen jüdischen Vater, aber keine jüdische Mutter haben, was eben nach den religiösen Vorschriften nicht als jüdisch gilt. Ja, nein, die von den großen Städten in Israel ist die Stadt mit dem höchsten Prozentanteil von Muslimen Jerusalem, ja, knapp 37%, natürlich auch, weil eben bis 1967 ja der östliche Teil von Jerusalem jordanisch war. In Tel Aviv, Jaffa, nur ein verschwindender Anteil. Die große palästinensische Stadt Jaffa ist ja der Nakba 1948 zum Opfer gefallen und von daher ist die muslimisch und überhaupt, wenn man die 0,7% Christen mitrechnen, die gesamtpalästinensische Minderheit in Tel Aviv, Jaffa sehr klein. Dann haben wir die beiden Städte, die etwas östlich von Jaffa in der Nähe des Flughafens liegen, Lod und Ramle, die höhere Anteile an Muslimen haben, Lod mit knapp 30, Ramle mit knapp 20%. Die Stadt Haifa hat 6%. Akko, die nördliche Nachbarstadt von Haifa, 29%. Dann natürlich Nazareth, ist eine rein arabische Stadt. Dort wurden keine Juden, von daher ist hier der Unterschied eben zwischen Muslimen und Christen. Und auch Nazareth hat, wie man hier sieht, eben schon lange keine christliche Mehrheit mehr, sondern 72% Muslime. Mein Eindruck ist von dem, was ich bisher über die Geschichte von Nazareth gelesen habe, dass dieser Umbruch auch 1948 weiter forciert worden ist. Denn 1948 sind viele muslimische Flüchtlinge aus der Umgebung von Nazareth nach Nazareth geflohen. Und auf die Weise hat sich auch nochmal das prozentuelle Verhältnis wohl verstärkt. Also mindestens in den 1920er Jahren hatte Nazareth noch eine christliche Mehrheit. Dann gibt es die eigentlich als jüdische Stadt gegründete Nachbarstadt von Nazareth, Nazareth Elit, also eigentlich Obernazareth. Inzwischen ist sie in Nofa Galil, die Aussicht Galiläas, umbenannt worden, die also wirklich eigentlich gedacht war, um wirklich dort Juden anzusiedeln und auch zu verhindern, dass es so ein geschlossenes Gebiet innerhalb Israels gibt, wo nur Palästinenser leben. Aber da es in Nazareth schwer ist, Baugenehmigungen zu bekommen, die Stadt ziemlich eng ist, sind eben doch immer mehr Einwohner von Nazareth nach Nazareth Elit gezogen und hauptsächlich Christen, wie man sieht. Der Anteil der Christen ist 18,1%, aber auch 10,5% Muslime. Und dann gibt es noch die Stadt Maalot Tarshiha, ganz im nördlichen Galiläa, die auch durch Zusammenlegung von einer ursprünglich jüdischen Ortschaft, eben Maalot, und der arabischen Ortschaft Tarshiha, eigentlich auch zu einer gemischten Stadt geworden ist, mit 65,5% Juden und jeweils etwas mehr als 10% Muslimen und Christen. Und das ist auch eine Stadt, von der man auch in Zeiten, wo Spannungen waren, gerade in den gemischten Städten, wo das nicht passiert ist. Also man scheint sich da einigermaßen arrangiert zu haben. Und daneben natürlich leben Muslime in vielen der Dörfer Galiläas, die entweder rein muslimisch oder muslimisch-christlich sind. Und die Beduinen im Negev natürlich sind auch noch muslimische Bevölkerung. Die Stadt Beersheba, die sozusagen die Hauptstadt des Negev ist und eben bis 1948 eine rein arabische Stadt war, hat so gut wie keine beduinischen Einwohner. Sie, wir nutzen das schon als ihr Handelszentrum. Man sieht viele Beduinen in Beersheba, aber fest wohnen tun sie da so gut wie nie. Ja, mal ganz kurz zu den Lehren des Islam. Es wird ja mal klassisch von den fünf Säulen des Islam gesprochen. Das eine ist die Schahada, das Glaubensbekenntnis, würde man das Zeugnis oder das Zeugnis ablegen. Wie es eben auch am Anfang heißt, ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Gott gibt und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Gottes ist. Dann besteht das sogenannte Salat, das verpflichtende Gebet, fünfmal am Tag. Das erste Gebet kann gebetet werden von der Morgendämmerung bis zu Sonnenaufgang. das Mittagsgebet vom Beginn des Abstiegs der Sonne, also man könnte sagen, so gerade nach Mitte des Tages, bis der Schatten einer Person ihrer tatsächlichen Größe entspricht. Also heute wird sowas natürlich mit Uhrzeiten angegeben. Das kann man auch oft in den Moscheen angegeben sehen, findet sich in Zeitungen, im Internet. Also man muss das nicht selber messen, aber das waren halt die ursprünglichen Kriterien. Dann eben das Nachmittagsgebet kann dann bis Sonnenuntergang gesprochen werden. Das Abendgebet von Sonnenuntergang bis zum Verschwinden der Abendröte. Und dann gibt es noch das nächtliche Gebet eben bis zur Morgendämmerung hin. Das sind alles relativ kurze Gebete, zu denen eben auch der Muezzin aufruft, immer wenn die jeweilige Gebetszeit beginnt. Und man kann die, und das ist natürlich auch an Arbeitstagen klar, dass nicht jeder dafür in die Moschee gehen kann. Man kann die auch alleine beten. Und man kann auch hier durchaus an Arbeitsplätzen immer wieder betende Muslime sehen. Übrigens auch betende Juden, wenn die Zeit des Nachmittagsgebets da ist. Das ist hier was, was ziemlich normal ist und wo sich niemand drüber wundert. Die drei weiteren Säulen sind die Zakat, die Almosensteuer. Also es gibt islamische Staaten, die das in ihrem Steuersystem haben, die automatisch einen bestimmten Prozentsatz vom Einkommen für die Almosen abziehen. Und in anderen Staaten ist es sozusagen der Verantwortung des eigenen überlassen, was natürlich auch etwas ist, was durchaus auch dem jüdischen Gebot des Almosengebens entspricht, obwohl das im Judentum weniger sozusagen konsequent verpflichtend durchgesetzt wird. Aber der Gedanke ist eigentlich schon, dass man einen Prozentsatz eines Abkommens als Almosen geben sollte. Dann Saum, das Fasten des Ramadan, also ein ganzer Monat, in dem gefastet wird. Ursprünglich hatte Muhammad wohl das jüdische Yom Kippur-Fasten, was eben ein Fasttag von 25 Stunden ist, übernommen. Aber nachdem er eben in Konflikt mit den Juden in Medina geraten war, hat er auch gewisse Regelungen in Absetzung vom Judentum eingeführt. Und auf die Weise ist dann der gesamte Fastenmonat Ramadan entstanden, der eben 29 oder 30 Tage, je nachdem, wie lang der Mondmonat dauert, jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dauert. Und dann die Hadsch, die Pilgerfahrt nach Mekka, zu der jeder Muslim und jede Muslimin, soweit sie gesund genug und finanziell dazu in der Lage sind, verpflichtet sind. Natürlich ist das heute auch ein logistisches Problem, warum Saudi-Arabien, das ja die Staatsmacht in Mekka ist, verteilt jährliche Kontingente an die einzelnen Staaten, in denen Muslime leben, um das irgendwo zu regeln. Und von daher kann es auch passieren, wenn man eben nie im Kontingent ist, dass man es nicht schaffen kann, ohne dass man es schuld ist. Ja, und wie gesagt, das sind so die allgemeinen Sachen, die man so in jeder Einführung zum Islam hört. Was ich jetzt mehr zeigen möchte, ist wirklich so einige Aspekte aus der Verkündung Mohammeds. Und ich lehne mich dabei an das Buch von Angelika Neuwirth, einer ganz wichtigen Islamwissenschaftlerin, inzwischen schon emeritiert, auch eine gute Freundin von mir, die sehr viel eben auch wirklich an dem Koran als Text, als Verkündigungstext gearbeitet hat, und auf die Weise versucht, eben auch da Schneisen zu schlagen und Dinge verständlich zu machen. Wenn unsere Reise stattfindet und wenn sie bis dahin auch wieder in Jerusalem ist, im Moment ist sie in Berlin, würden wir auch versuchen, eine Begegnung mit ihr zu organisieren. Ja, also die grundsätzliche Aussage von ihr ist, denn damit, dass sich der Koran in das vielschichtige kulturelle Palimpsest Spätantike als die jüngste weltgeschichtlich bedeutende Schrift eingeschrieben hat, hat er die vorausgehenden Texte ein für alle Mal intertextuell durchwirkt. Mag der Koran Kraft seiner historischen Wirkung als heilige Schrift auch das exklusive Erbe der Muslime sein. Er ist angesichts seines Selbsteintrags in den westlichen Textkanon gleichzeitig auch ein bedeutsames Vermächtnis der Spätantike an Europa. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, weil auch aufgrund des islamischen Fundamentalismus heute so von einem Kulturclash oft gesprochen wird, als wenn der Islam was völlig anderes wäre. Aber er ist im Grunde genommen in dieser spätantiken Welt, die eben den Vorderen Orient und das Mittelmeer eingeschlossen hat, entstanden, hat sich mit den Texten des Judentums, des Christentums befasst, und steht dauernd auch im Dialog mit ihnen. Und man merkt das auch in späteren jüdischen Midrashim, die eben nach Entstehung des Islam entstanden sind. Das wirkt zurück. Das sind Gedanken, die im Koran oder in der sonstigen muslimischen Überlieferung auftreten, die tauchen dann plötzlich auch in jüdischen Texten auf. Und von daher, so wie eigentlich man, dass man Christentum nicht ohne Judentum verstehen kann, ist für Theologiestudierende, glaube ich, heute schon relativ klar. Aber letztlich muss man es weiterziehen und sagen, dass man zumindest die weitere Entwicklung von Christentum und Judentum eben auch nicht ohne den Islam verstehen kann, sondern man letztlich die drei Religionen immer gemeinsam sehen muss. Ja, traditionell, also das macht nicht nur die heutige Wissenschaft, sondern auch die traditionelle islamische Ansicht erkennt ja eben an, dass der Koran Muhammad im Laufe von 22 Jahren offenbart worden ist. Und von daher ist man bereit zu sagen, die Sure gehört in die Zeit, die Sure gehört in die Zeit. Und wenn man, der Koran ist nicht so geschrieben, also der Koran ist nicht chronologisch aufgebaut, da standen dann andere Aspekte, was man an den Anfang stellt. Aber es gibt eben Versuche heute zu rekonstruieren, wie man im Grunde genommen chronologisch die Texte lesen muss. Und dann hat man nämlich auch den Vorteil, dass man sehen kann, dass das, obwohl es ja relativ zur Bibel und auch zum Neuen Testament gesehen ist eine extrem kurze Zeit von 22 Jahren, wo dieser ganze Text entsteht. Aber auch da gibt es theologische Entwicklungen. Und so unterscheidet man eben die verschiedenen Perioden in Mekka und nachher eben die letzte medinische Phase. Also, für die frühmekkanische Zeit, also wirklich die allerersten Jahre der Verkündigung, sieht man eine Konzentration auf die Kaaba, die jetzt eben nicht mehr als heidnischer Ort gesehen wird, sondern als Ort der Offenbarung des einen Gottes gesehen wird und konzentriert sich eben auf die Offenbarung Gottes, die Theophanie dort und den Ritus. Es gibt auch der Wunsch der Gemeinde, die ja noch Minderheit ist und durchaus sich auch Feindschaft gegenüber sie Trost und Providenzversicherung, also die Zusicherung der Hilfe Gottes zu geben und gleichzeitig eben auch sehr stark die Warnung vor dem jüngsten Gericht, was eben auch, wie ich vorhin sagte, durch die Kriege zwischen den Persern und den Byzantinern auch in der Luft lag. Und wenn sozusagen das Ende der Zeiten, das jüngste Gericht so wichtig ist, so ist parallel dazu auch der Beginn, die Schöpfung, und wo auch immer wieder der Preis des Schöpfers auftaucht in Texten, die eigentlich sehr ähnlich sind manchen Schöpfungspsalmen. Ja, ein Beispiel dafür wäre die Sure 59. Er ist Gott, kein Gott außer ihm, der das Verborgene und das Offenbare kennt, der barmherzige Erbarmer. Er ist Gott, kein Gott außer ihm, der König, der Heilige, der Friedensstifter, der Getreue, der Beschützer, der Mächtige, der Überwältigende, der ganz Hohe. Er ist überhaben über das, was sie beigesellen. Er ist Gott, der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen. Will ich diese Namen, also wir haben ja alle möglichen Titel für Gott hier, da gibt es auch die muslimische Tradition der 99 Namen Gottes, wo es auch die Gebetsketten mit 99 Perlen gibt, wo man viele sehen kann, die ist auch so ähnlich wie der katholische Rosenkranz im Grunde genommen die Namen beten. Und wenn es hier eben heißt, er ist erhaben über das, was sie beigesellen, ist damit eben gesagt, man darf Gott keine anderen Götter und auch keinen Sohn beigeben. Das geht wirklich um den eindeutigen Monotheismus. In der mittel- und spätmekkanischen Zeit, also bis 622, wird die Schrift das zentrale Medium der Offenbarung, also auch etwas, was sehr stark natürlich in jüdischer Tradition steht. Und es kommen eben auch Texte, die aus der Bibel bekannt sind. Und die junge Gemeinde fängt an, sich auch als ein neues Gottesvolk in der Nachfolge Israels zu verstehen, was nicht heißen muss, anstelle Israels, sondern zu sagen, auch wir sind jetzt da. Und damit wird auch die Heilsgeschichte und Topographie erweitert und die Gebetsrichtung nach Jerusalem. festgelegt. Das kann man sich vielleicht so ähnlich vorstellen, als das Christentum anfängt, sich jenseits des Römischen Reiches in die germanischen Gebiete zu verbreiten und die germanischen Völker christianisiert werden, geben sie ja im Prinzip ihre eigene germanische Mythologie mehr oder weniger auf. Und an dessen Stelle tritt eigentlich eine Kenntnis der Landkarte von einem Land, das niemand kannte. Weil es damals war es ziemlich illusorisch, dass jemand aus Germanien ins Heilige Land gekommen ist. Aber durch die Texte, durch die Verkündigung kennt man eben diese Geschichte. Man hat von Jerusalem, von Bethlehem, von Nazareth gehört. Und in einer Zeit, wo Menschen nicht viel gereist sind und gerade mal vielleicht noch die Nachbarstadt kannten, aber nicht viel mehr, war in diesem Sinne eigentlich die biblische Topographie ihnen viel bekannter. Und so ähnlich muss man sich das wohl auch beim Islam vorstellen, der jetzt im Grunde genommen die Ereignisse der Heilsgeschichte, die wir aus der Bibel kennen, übernimmt und eben auch die Orte, die aus der Bibel bekannt sind. Und eben auch, weil Jerusalem, der schon ein alter Ort der Verehrung des einen Gottes war, legt Muhammad also auch zunächst die Gebetsrichtung nach Jerusalem fest. Und was auch schon ein bisschen anklang in der Sure, die wir gerade gehört haben, das Erbarmen Gottes ist der zentrale Gedanke. Fast alle Suren fangen ja auch an mit dem Ausspruch im Namen Gottes des Erbarmers, des Allbarmherzigen. Also das ist von den vielen Titeln Gottes so wohl der hervorragende. Und dann haben wir eben die Sure 17, die wirklich ja, die Monam anspielt auf das Ereignis, was Jerusalem so wichtig macht für den Islam, nämlich die nächtliche Entrückung Muhammads. Da heißt es, gepriesen sei, der seine Diener nachts ausziehen ließ. Das ist das Verb Asra, das im Koran auch dreimal vom Exodus benutzt wird. Und zwar ließ er ihn ausziehen von der heiligen Anbetungsstätte, die heißt Al-Masjid Al-Haram, das ist Mekka, zur ferneren Anbetungsstätte Al-Masjid Al-Aqsa. Und darum wird später die muslimische Moschee auf dem heiligen Ort eben die Al-Aqsa-Moschee genannt werden. Und damit kommt automatisch für das Sprachgefühl der Muslime ist eben klar, das ist genau dieser Ort, der hier erwähnt wird. Also zur ferneren Anbetungsstätte, die wir ringsum gesegnet haben. Und das ist eigentlich der Ausdruck, das Land, das wir gesegnet haben, und dieser Gedanke eben des gesegneten Landes, damit ist eindeutig das biblische Land gemeint. Und das stützt eben auch die muslimische Tradition, die sagt, die ferne Anbetungsstätte war Jerusalem. Was ja nicht wörtlich im Text steht, aber eben die Beschreibung des Landes drumherum macht das fast eindeutig. Ja, also dorthin wurde der Diener nachts, ließ man ihn ausziehen, um ihm von unseren Zeichen zu zeigen. Er ist der Hörende, der Sehende. Und die späteren muslimischen Texte gestalten das dann weit aus, erzählen eben von dem wunderbaren Pferd, Reittier Muhammads, dem Al-Burak, der einem Pferd ähnlich sah, aber auch Flügel hatte, und beschreiben eben, wie es eigentlich eine zweiphasige Reise war, eben erst auf Erden von Mekka nach Jerusalem und dann die Entrückung von Jerusalem in den Himmel, die auch in vielen Details durch die vielen Himmel, die Muhammad dabei durchschritten hat. Ja, das ist so ein Beispiel für diese Darstellung Muhammad auf Al-Burak zu sehen ist. Und hier sieht man auch, obwohl eigentlich der Islam ja ein sehr strenges Bilderverbot hat, es ist durchaus nicht immer eingehalten worden. Wobei allerdings immer, also selbst wenn wie hier Muhammad als Mensch wirklich dargestellt wird, sein Gesicht nie kenntlich ist. Also es ist immer in irgendeiner Form verschleiert. Das hat, glaube ich, niemand gewagt, wirklich ein Gesicht Muhammads darzustellen. Ja, und diese Sure geht dann weiter. Und wir gaben Moses die Schrift und bestimmten sie zu einer Leitung für die Kinder Israel und sprachen, nehmet keinen außer mir zum Beschützer. Eine Nachkommenschaft derer, die wir mit Noach in der Arche trugen. Siehe, er war ein dankbarer Diener. Und wir bestimmten für die Kinder Israel in der Schrift, wahrlich, zweimal werdet ihr auf der Erde Verderben anstiften und werdet euch in großer Hoffart erheben. Und als die Drohung für das erste Mal eintraf, damit ist die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier gemeint, da entsandten wir wieder euch unsere Diener. begabt mit gewaltiger Macht, und sie durchsuchten das Innerste eurer Wohnungen, und es ward die Drohung vollzogen. Alsdann gaben wir euch wiederum die Macht über sie und mehrten euch an Gut und Kindern und machten euch zu einer zahlreichen Schar. Und wir sprachen, so ihr Gutes tut, tut ihr Gutes für euch. So ihr Böses tut, ist's wider euch. Und als die Drohung für das andere Mal eintraf, also jetzt die Zerstörung Jerusalems durch die Römer, da entsandten wir unsere Diener, um eure Angesichter zu kränken und eure Anbetungsstätte, eben Masjid, was eigentlich das normale Wort für Moschee ist, zu betreten und was sie erobert, von Grund aus zu zerstören. Vielleicht, dass euer Herr sich euer erbarmt. Aber tut ihr es wieder, so tun auch wir es wieder. Und bestimmt haben wir die Hölle, Jehennem, als Gefängnis für die Ungläubigen. Im Grunde genommen diese Dynamik der Geschichte Israels, man fällt von Gott ab, wird bestraft, hat dann nochmal eine Chance. Es geht wieder schief und es hängt eben von einem selber ab, wie es weitergehen wird. Das ist etwas, was hier übernommen wird. Ja, und so sieht das Ganze eben heute aus. Wir haben hier eben, das ist die Al-Aqsa-Moschee, die wirklich als Moschee, als Gebetsort dient, während der heilige Ort hier der Felsendom ist, unter dem sich der heilige Felsen befindet. In der jüdischen Tradition ist das wohl der Ort, wo der Tempel gestanden hat und wurde dann verbunden mit der Opferung Isaaks als Ort, wo die Schöpfung der Welt begonnen hat. Und in der muslimischen Tradition macht sich dort eben die Tradition fest, dass dort die nächtliche Entrückung Mohammeds, nachdem er von Mekka nach Jerusalem gekommen war, stattfindet. Also das ist der heutige heilige muslimische Komplex. Und die tieferen Teile der Mauern, also was wir hier gerade auch an der Südostecke sehen, das sind noch die des herodianischen Tempelkomplexes. Also die Größe des Bezirks hat sich seit dem Jahre Null etwa, man schätzt etwa um 20 nach der Tempelbezirk fertiggestellt wurde, hat sich also 2000 Jahre lang nichts mehr geändert. Obwohl die Römer im Jahre 70 alles, was oben war, zerstört haben, waren die Grundmauern so massiv, dass sie die nicht ganz zerstört haben. Und von daher hat also seitdem der Heilige Bezirk diese Größe behalten und eben durch diese beiden muslimischen Sakralbauten, der Felsendom ist 680, die Al-Aqsa-Moschee 710 gebaut worden, eigentlich zum ersten Mal nach Jahrhunderten, wo die Christen den Ort auch nur zerstört haben, liegen lassen, eigentlich wieder ein heiliger Ort wird. Und südlich davon haben wir moderne Ausgrabungen, die teilweise auch nochmal muslimische Prachtgebäude hervorgebracht haben. Man hat natürlich auch weiter tiefer gegraben, um noch Zeugnisse auch aus der Zeit des Zweiten Tempels zu finden. Und um hier jetzt, wo die beiden Zypressen sehen, dort unten drunter, ist die Westmauer, die Klagemauer, die also heute das Gebiet für Juden ist, sozusagen als Ersatz für den Tempel, der nicht mehr steht. Ja, so sieht die Al-Aqsa-Moschee von näher aus. Also ein siebenschiffiges Gebäude heute, ein Riesenkomplex. Ursprünglich war sie 15-schiffig, aber man hat dann, als sie 1033 bei einem Erdbeben zerstört worden ist, hat man sie eben in dieser verkleinerten Form wieder aufgebaut. Die Al-Aqsa-Moschee steht eben nicht auf dem natürlichen Felsen, sondern auf den Gewölben, die Herodes errichtet hat, um das Areal zu vergrößern. Und deswegen ist ja nicht bei jedem der Erdbeben, die so einmal pro Jahrhundert kommen, mehr oder weniger beschädigt worden. Man sieht das auch so ein bisschen hier an den einzelnen Eingängen. Die sind nicht alle gleich. Da hat man oft nach Zerstörungen wieder Sachen zusammengesammelt. Man sieht hier oben am Hauptportal einige Kreuzfahrersäulen, die halt viel später dort dazugekommen sind. Auch hier an der Seite, das ist wohl eine Rosette, die typisch für Kreuzfahrerkirchen sind. Also da Von daher ist es stilistisch nicht einheitlich, aber trotzdem ein wunderschönes Ensemble als Ganzes. Und eben nach Süden, denn von Jerusalem aus gesehen liegt Mekka ja im Süden, eben die Gebetsrichtung mit der Kuppel oben hier äußerlich angedeutet in Richtung Süden. Ja, was auch festgemacht wird, im Grunde genommen hier in dieser Ecke der Al-Aqsa-Moschee, ist auch die Erinnerung an Zacharias und Maria, beziehungsweise an die Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers an Zacharias und der Geburt Jesus an Maria. Es gibt nämlich eine ganze Sure im Koran, die Sure 19, die nach Maria, Mariam benannt ist. Es ist die einzige Frau, die mit Namen genannt wird im Koran. Und da kommen Texte, die gar nicht mal so unähnlich dem Lukas-Evangelium sind vor. Und man sieht von daher eben auch die große Bedeutung, die Jesus als der Sohn der Maria, natürlich nicht als Sohn Gottes, im Islam hat. Also es heißt dann in der Sure 19, Lesung von der Barmherzigkeit deines Herrn an seinem Diener Zacharias, als er seinen Herrn im Geheimen anrief. Herr, meine Gebeine sind schwach geworden und mein Haupt schlohweiß. Doch habe ich dich, Herr, nie vergebens angerufen. Ich fürchte die Verwandten, die nach mir sein werden, denn meine Frau ist unfruchtbar. So schenk mir von deiner Seite einen Nachfolger, der mich und das Haus Jakobs beerbt, und mach ihn, Herr, dir wohlgefällig. Zacharias, wir verkünden dir einen Knaben mit Namen Johannes, was auf Arabisch Yahya ist, wie wir vor ihm noch keinen benannt haben. Er sprach: Wie soll ich einen Knaben bekommen, da meine Frau unfruchtbar ist und ich alt geworden bin? Er sprach: So spricht dein Herr, es ist mir ein leichtes, da ich dich doch geschaffen habe, als du nichts warst. Er sprach: Herr, gib mir ein Zeichen. Er sprach: Dein Zeichen sei, dass du 3 Tage lang nicht mit den Leuten sprichst. Da trat er aus dem Tempel, Michrab, heraus vor sein Volk und gab ihnen zu verstehen: Lobpreiset morgens und abends. Johannes halte mit Kraft an der Schrift fest. Und wir gaben ihm schon als Knaben Urteilsfähigkeit, Milde von uns und Lauterkeit. Er war gottesfürchtig und ehrerbietig gegen seine Eltern, nicht gewalttätig und widerspenstig. Friede sei über ihm am Tag, da er geboren wurde, am Tag, da er stirbt und am Tag, da er zum Leben erweckt wird. Und dieser Michrab, also der Gebetsort des Zacharias, wird eben hier an diesem Teil der Al-Aqsa-Moschee festgemacht. Und eben auch im Innern der Moschee gibt es dort einen Ort, wo der verehrt wird. Also von daher ist es nicht nur ein Text, der im Koran steht, sondern etwas, was wirklich so in der Frömmigkeit bewusst ist. Und es geht dann weiter eben mit Maria. Gedenke in der Lesung aus der Schrift Marias, als sie sich vor ihren Angehörigen an einen östlichen Ort zurückzog und sich durch einen Schleier vor ihnen abschirmte. Da sandten wir unseren Geist zu ihr. Er stellte sich ihr dar als wohlgestalteter Mann. Sie sprach: Ich nehme Zuflucht vor dir beim Erbarmer, wenn du gottesfürchtig bist. Er sprach: Ich bin der Gesandte deines Herrn. Ich soll dir einen lauteren Knaben schenken. Sie sprach: Wie sollte ich einen Knaben bekommen, da mich kein Mann berührt hat und ich keine Dirne bin? Er sprach: So spricht dein Herr, es ist mir ein leichtes, damit wir ihn zu einem Zeichen für die Menschen machen und Barmherzigkeit erweisen. Es war beschlossene Sache. Sie wurde schwanger mit ihm und zog sich mit ihm an einen abgelegenen Ort zurück. Also wir sehen, der Koran hat eigentlich kein Problem mit einer Jungfrauengeburt, so nach dem Motto, wenn Gott schaffen kann, dann kann er auch so etwas schaffen. Und es heißt ja eben, sie zog sich zurück an einen östlichen Ort. Und so wie Angelika Neuwirth das interpretiert, und ich denke, das ist sehr überzeugend, ist das eigentlich eine Reaktion des Koran darauf, dass die Kirchenväter das verschlossene östliche Tor des Tempels als durch Maria, durch die Inkarnation geöffnet gesehen haben. Dieses heute, also es, ursprünglich ging es wohl um das Tor des Tempels selber, aber es ist eben nur die östliche, die äußere Umfassungsmauer erhalten geblieben und das ist das heutige östliche Tor des Haram, des Tempelbezirks, das seit Jahrhunderten, man weiß nicht genau seit wann, aber sicher spätestens 1400 rum, vermauert ist. Und da kommt die Tradition eben der Kirchenväter zu. Und aus dem Osten wird ja auch erwartet, dass eigentlich der Messias kommt. Im Buch Ezechiel haben wir die Vision, dass nach der Rückkehr aus dem Exil der Thronwagen Gottes von Osten über den Ölberg wieder in den Tempel einziehen wird. Und auch bei Ezechiel, und das greifen dann eben die Kirchenväter auf, heißt es eben, dass das Osttor des Tempels im Normalfall verschlossen sein soll. Und das ist also wirklich auch eine eschatologische Erwartung, dass es erst in der Endzeit geöffnet wird. Und da haben die Kirchenväter wirklich gesehen, im Grunde genommen, wenn das Tor verschlossen ist, sozusagen die letzte Offenbarung Gottes noch bevorsteht, dann ist der Moment, wo Maria schwanger wird und das Wort Gottes geboren wird, ist das eigentlich der Moment, wo das Tor aufgestoßen wird. Und sie haben das teilweise durchaus ziemlich erotisch mit dem Durchstoßen des Jungfernhäutchens Maria auch dargestellt, mit der Geburt Jesu. Und das ist wohl etwas, was die islamische Tradition aufgreift, aber eben auch entmythologisiert. Also in der islamischen Tradition gibt es eben nicht diese Vorstellung von der Symbolik der Offenbarung Gottes durch die Geburt Jesu, aber der östliche Ort, also ein einfacher geografischer Ort sozusagen, ist erhalten geblieben. Und so dieser Vergleich von Maria als Tempel oder auch als die Bundeslade, die in ihrem Leib das Wort Gottes birgt, das ist auch in dem großen Marienhymnus der Ostkirche, dem Hymnus Akathistos, da kommen alle diese Bilder von Maria, und das ist bis heute etwas, was auch in den Marienfesten ganz wichtig ist. Vielleicht bringe ich da noch was zu, wenn wir über die christlichen Konfessionen im Land sprechen. Also das steht dahinter, wenn eben jetzt der Koran diesen Gedanken aufgreift. Und es geht hier, und natürlich spiegelt sich auch wieder, was ja eben auch im Matthäusevangelium anklingt, dass offensichtlich irgendwas nicht ganz in Ordnung war, dass Maria schwanger geworden ist. Natürlich der Verdacht naheliegt, dass sie unehelich schwanger geworden ist. Und genau dieser Verdacht spiegelt sich auch im Koran wieder, aber es wird sich eben auch zeigen, dass der Verdacht unbegründet ist. Und wir sehen auch, dass es hier eine Vermischung gibt, dass eben Maria Miriam mit der Miriam aus dem Buch Exodus, der Schwester des Mose und der Schwester Aarons, gleichgesetzt wird. Und ich denke, das sollte man nicht einfach als ein Missverständnis interpretieren, dass die Muslime sozusagen nicht begriffen hat, dass da zwei verschiedene Frauen sind, sondern durchaus, so wie auch Jesus ja oft als der neue Mose in der christlichen Tradition gesehen wird, dass vielleicht durchaus auch eine theologische Absicht dahinter steht, die beiden Frauen so zusammenzubringen. Auf jeden Fall, also der Text geht hier weiter, eben unter der Annahme, dass Maria die Schwester Aarons ist. Sie sprachen: Maria, du hast etwas Unerhörtes begangen. Schwester Aarons, dein Vater war kein übler Mensch und deine Mutter keine Dirne. Da zeigte sie auf ihn, also auf das Jesuskind. Sie sprachen: Wie sollen wir mit einem sprechen, der noch ein Kind in der Wiege ist? Er sprach: Ich bin der Diener Gottes. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zum Propheten gemacht. Er hat mich gesegnet, wo immer ich bin, und mir Gebet und Almosen auferlegt, solange ich lebe, und Ehrfurcht vor meiner Mutter. Er hat mich nicht gewalttätig und unselig gemacht. Friede sei mit mir am Tag, da ich geboren wurde, am Tag, da ich sterbe und am Tag, da ich wieder zum Leben erweckt werde. Ja, so gibt es eben auch, weil eben von dem östlichen Ort gesprochen wird, an dem Maria sich zurückgezogen hat, wird eben auch in der unterirdischen Moschee, unter der Al-Aqsa-Moschee, wird eben die Wiege Jesu, man könnte sagen, ein Konkurrenzort zu Bethlehem sozusagen, von den Muslimen verehrt. Ja, und es geht dann noch weiter. Das ist Jesus, Sohn Marias. Ich kann es gerade im wegen meinem Computer die obere Zeile nicht weiterlesen. Wie geht?
Wort der Wahrheit, über den sie im Zweifel sind. Es steht
Okay,
Gott nicht
danke.
an, ein Kind anzunehmen, erhaben ist er darüber. Wenn er etwas beschließt, spricht er nur, sei, und es ist. Gott ist mein Herr und euer Herr, so dient ihm, das ist ein gerader Weg. Da entzweiten sich die Parteien untereinander. Wehe denen, die ungläubig sind, sie werden einen gewaltigen Tag erleben. Lass sie den Tag hören und schauen, da sie zu uns kommen werden. Doch die Frevler verharren jetzt im offenkundigen Irrtum. Warne sie vor dem Tag des Bedauerns, da die Sache entschieden ist, während sie nichts ahnen und nicht glauben. Wir erben die Erde und alle, die auf ihr sind, und zu uns werden sie zurückgebracht.
Ja, da kommt natürlich auch schon die Polemik, die dann da ist. Es steht Gott nicht an, ein Kind anzunehmen. Also es ist bei aller Wertschätzung von Jesus, bei aller Überzeugtheit, dass es eine Jungfrauengeburt war, es steht Gott nicht an, ein Kind anzunehmen. Das ist ganz wichtig. Und das wird auch in der Architektur des Felsendoms, den wir hier jetzt von näher sehen, deutlich. Ja, das ist auch wunderschöne Kacheln, die, also es ist nicht der, die ursprüngliche Verkleidung, waren Mosaike. Man hat ja im 13., 14. Jahrhundert hat man sie durch diese Kacheln ersetzt, und da auch im oberen Teil sind dann natürlich auch Schriftzüge. Im Islam hat man ja die Kalligraphie, die Schönschrift auch sehr weit entwickelt, um sozusagen als Ersatz für die verbotene Bilderdarstellung etwas zu haben. So sieht das Ganze im Inneren aus. Also unten ist der heilige Felsen zu sehen, wo man dann auch einen Fußabdruck Mohammeds entziffert, oder auch oben in der Kuppel sind Schriftzüge eben mit Texten aus dem Koran. Und man sieht ja auch gerade zwischen den Fenstern, das sind teilweise Palmen dargestellt. Das sind noch die ursprünglichen Mosaike von 680, als der Felsendom eingeweiht wurde. Und die sollen wirklich eben auch so den Paradiesesgarten darstellen. Und da sieht man, dass der Islam letztlich auch die jüdische Tradition von diesem Ort als dem Ort, wo die Schöpfung begonnen hat, übernommen hat. Ja, wir können den Felsen noch ein bisschen näher sehen. Den Umgang um den Felsen wird auch gelegentlich, wenn viele Beter da sind, die Al-Aqsa-Moschee ganz voll ist, wird auch der Felsendom als Moschee für die Frauen genommen. Aber grundsätzlich ist eigentlich keine Moschee, sondern ein Gedenkort. Und die eigentliche Moschee ist die Al-Aqsa-Moschee. Ja, hier kann man auch mal die Kuppel sehen. Ja, was steht in der Kuppel? Da haben wir Auszüge aus zwei Suren, wo es letztlich auch um die Frage geht, wer ist Jesus? Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Es gibt keinen Gott außer Gott allein. Er hat keinen Teilhaber. Er hat die Herrschaft über die ganze Welt. Ihm gebührt Preis, er macht lebendig und lässt sterben und hat zu allem die Macht. Muhammad ist der Gesandte Gottes. Gott und seine Engel sprechen den Segen über den Propheten. Ihr Gläubigen, sprecht auch ihr den Segen über ihn und grüßt ihn, wie es sich gehört. Ihr Leute der Schrift, treibt es in eurer Religion nicht zu weit und sagt gegen Gott nichts aus außer der Wahrheit. Christus Jesus, der Sohn der Maria, ist nicht Gottes Sohn. Er ist nur der Gesandte und sein Wort, aber das Wort Gottes ist er ja, sein Wort, das er der Maria entboten hat und Geist von ihm. Darum glaubt an Gott und seine Gesandten und sagt nicht von Gott, dass er in einem drei sei. Hört auf, solches zu sagen. Das ist besser für euch. Gott ist nur ein einziger Gott. Gepriesen sei er. Er ist darüber erhaben, ein Kind zu haben. Ihm gehört vielmehr alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Und Gott genügt als Sachwalter. Christus wird es nicht verschmähen, ein bloßer Diener Gottes zu sein, auch nicht die Gott nahestehenden Engel. Und wenn einer es verschmäht, Gott zu dienen und zu hochmütig dazu ist, hat das nichts zu bedeuten. Er wird sie dereinst alle zu sich versammeln. Also da sieht man so eigentlich so die Spannweite der muslimischen Sicht. Jesu, des Sohnes der Maria, Wort Gottes, Geist von Gott, aber eben nicht Sohn Gottes. Und man merkt es auch bei dem Titel Muhammads, das ist sein religiöser Titel. Er ist der Gesandte Gottes. Und da ist vielleicht auch, und auch wenn man das auch eben im muslimischen Glaubensbekenntnis sagt, könnte man vielleicht auch sagen, man hätte erwarten können, dass man jetzt sagt, ja, Muhammad ist der Sohn Gottes. Aber er ist eben auch nur der Gesandte. Er ist nicht mehr. Ja, es geht dann weiter. Gott spricht den Segen über deinen Gesandten und deinen Diener Jesus, den Sohn der Maria. Heil sei über ihm am Tage, da er geboren wurde, am Tage, da er stirbt und am Tage, da er wieder zum Leben erweckt wird. Solcher Art ist Jesus, der Sohn der Maria, um die Wahrheit zu sagen, über die sie immer noch im Zweifel sind. Es steht Gott nicht zu, sich irgendein Kind zuzulegen. Gepriesen sei er. Darüber ist er erhaben. Wenn er eine Sache beschlossen hat, sagt er zu ihr nur, sei, dann ist sie. Und Jesus sagt, Gott ist mein und euer Herr. Dienet ihm, das ist ein gerader Weg. Gott bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Es gleichen die Engel und diejenigen, die das Offenbarungswissen besitzen. Er sorgt für Gerechtigkeit, es gibt keinen Gott außer ihm. Er ist der Mächtige und Weise. Als einzig wahre Religion gilt bei Gott der Islam. Und diejenigen, die die Schrift erhalten haben, wurden in gegenseitiger Auflehnung uneins, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war. Wenn aber einer nicht an die Zeichen Gottes glaubt, ist... Also das sind also auch Texte, die in der Kuppel des Felsendoms stehen. Und sozusagen die Architektur wird hier benutzt, eben um eine theologische Botschaft zu bringen mit den Texten, die in der Kuppel sind. Und die Kuppel ist eben auch in ihrer Größe, abgesehen von 5 Zentimetern, genau der Kuppel des zentralen christlichen Heiligtums, nämlich der Kuppel über dem Heiligen Grab in der Auferstehungskirche nachgebildet, was ja auch einem Abstand von ja, vielleicht 100, 200 Meter vom Felsendom liegt. Ja, das war also die, auch wenn wir jetzt natürlich schon weit vorangeschritten sind in der Entwicklung des Islam mit den konkreten Heiligtümern, aber eben diese Bedeutung, die sowohl das Volk Israel als auch Jesus haben, ist eben etwas, was noch in der spätmechanischen Zeit geschieht, während jetzt in der letzten Verkündigungsphase Muhammads, also eben aus Mekka nach Medina fliehen musste. Da kommen jetzt andere Aspekte der Verkündigung herein. Einmal die Politisierung der Verkündigung, weil Muhammad sich jetzt eben auch den jüdischen Stämmen von Medina gegenüber sieht, die ihn ablehnen als einen nicht rechtmäßigen Propheten. Und von daher entsteht eben auch die Konkurrenz mit den Juden um die Interpretationshoheit der himmlischen Schrift. Und von daher haben wir dann jetzt auch Texte im Koran, die Israeliten kritischer sehen. Also Mose ist immer sehr positiv gesehen, ist auch diejenige biblische Gestalt, die am meisten im Koran vorkommt. Aber so wie auch Mose sich ja nach der Bibel immer mit den Israeliten herumärgern musste, gibt es also auch im Koran immer den Hinweis darauf, dass sie eben nicht unbedingt ihm gefolgt sind. Und wenn es hier um die Interpretationshoheit der Schrift gilt, so ist da die muslimische Vorstellung, dass es eigentlich eine himmlische heilige Schrift gibt, wo es dann im späteren Islam eine Diskussion gibt, ob sie geschaffen oder ungeschaffen ist, eigentlich ähnlich der christologischen Dogmen, aber in jedem Fall die originalheilige Schrift ist im Himmel. Und der Gedanke ist, dass eben Teile dieser Schrift in der hebräischen Bibel und im Neuen Testament den Juden und den Christen offenbart worden sind. Aber auch einiges von ihnen im Laufe der Zeit verfälscht worden ist und dann eben die Offenbarung an Muhammad kommt, die auch nicht bedeutet, dass das himmlische Buch jetzt auf die Erde geholt wird. Es ist immer noch, der Koran bleibt im Himmel, aber das ist sozusagen die verbindliche Offenbarung dann der himmlischen Schrift. Und dadurch, dass Muhammad jetzt gezwungen war, Mekka zu verlassen, kann man sagen, jetzt beginnt die Sehnsucht nach Mekka. Es ist ja oft so, wie es bei den Juden im babylonischen Exil war. Eigentlich wird da ist Jerusalem wichtig, als man es nicht mehr hat. Und so ähnlich ist es eben auch mit Mekka, dass er den Wunsch hat, dorthin zurückzugehen. Und abgesehen von allen Streitigkeiten, die er mit den Juden hat und von daher auch die Absetzung von jüdischen Bräuchen, ist es eben auch wohl die Sehnsucht nach Mekka, die dazu beiträgt, dass er dann die Gebetsrichtung von Jerusalem nach Mekka ändert. Und jetzt bekommt eben das Haus Amram, eben die Geschwister Moses, Aaron und Miriam, als Gegenstück zu dem Haus Abraham auch neue Bedeutung. Und Abraham wird dann aber auch der Anknüpfungspunkt, an den Mohammed anknüpfen kann, der vor Judentum und Christentum liegt und somit Abraham eigentlich der Muslim, der erste Gläubige ist. Und das kommt auch in der Sure 37 zum Ausdruck, wo eben auch die muslimische Variante der Opferung bzw. Bindung, wie es im Judentum heißt, Isaaks kommt, während im Koran eben nicht klar ist, welcher der beiden Söhne Abrahams es war, Isaak oder Ismael. Die spätere Tradition sagt dann eindeutig Ismael, aber der koranische Text selber legt sich da nicht fest. Er, Abraham, sprach, ich werde hin zu meinem Herrn gehen, er wird mich leiten. Mein Herr schenkt mir einen von den Frommen. Da kündigten wir ihm einen sanftmütigen Knaben an. Als er nun mit ihm das Alter zum Vollzug des Umlaufs erreicht hatte, das schon an Vorausnahme der Wallfahrt nach Mekka und der Riten dort, sprach er, mein Sohn, ich sah im Traum, dass ich dich opfern soll. So bedenke, was meinst du dazu? Er sprach, mein Vater, tu, was dir aufgetragen ist. Du findest mich, so Gott will, geduldig. Als sie sich nun unterworfen hatten und er ihn auf die Stirn geworfen hatte, da riefen wir ihn, Abraham, du hast den Traum erfüllt. So lohnen wir denen, die Gutes tun. Wahrlich, dies ist die deutliche Prüfung. Wir lösten ihn aus mit einem gewaltigen Opfer und wir ließen über ihm für die späteren zurück Segen über Abraham. Was eigentlich so auffällig ist als Unterschied zum biblischen Text, dass Abraham und Isaak darüber diskutieren und dass Isaak klar wird, was ihm geschieht und er sich bewusst entscheidet, sich opfern zu lassen, wenn Gott das will. Und das ist tatsächlich auch eine Linie, die man schon in jüdischen Midrashim zu Genesis 22 findet. Also auch hier parallele Entwicklung, also einfach auch der Wunsch eben dieses, was sozusagen fehlt im biblischen Text, die Reaktion des Sohnes, die hier reingenommen worden ist. Und es ist eigentlich das größte muslimische Fest, Eid al-Adha, das Opferfest, was oft das Zuckerfest genannt wird, ist eigentlich die Erinnerung an das letztlich nicht vollzogene Opfer des Sohnes Abrahams. Und an Eid al-Adha schließt sich dann ja auch sofort die Wallfahrt, die Hadsch in Mekka an, für diejenigen, die eben in diesem Jahr nach Mekka kommen. Und die Riten der Wallfahrt greifen eigentlich auf vieles zurück, was die Geschichte von Ismael auch betrifft dann. Ja, das ist auch eine der Darstellungen der Opferung Ismaels, wo man auch eben den Engel sieht, der den Widder bringt, der an seine Stelle treten soll. Damit werden auch Abraham und Ismael im Grunde genommen die Begründer des Kultes in der Kaaba. Und von daher konnte dann Muhammad auch sagen, auch wenn sie zu seiner Zeit ein heidnisches Heiligtum war, dass sie ursprünglich monotheistisch war. Und natürlich Abraham ist viele Jahrhunderte vor dem Salomonischen Tempel und natürlich auch in dem Sinne dann das Heiligtum von Mekka chronologisch vor dem Tempel in Jerusalem liegt. Und da heißt es in Sure 22 als wir Abraham die Stätte des Hauses als Heimstatt anwiesen, du sollst mir nichts beigesellen. Reinige mein Haus für diejenigen, die es umschreiten, die stehen, die sich verneigen und sich niederwerfen. Rufe unter den Menschen zur Wallfahrt auf, dass sie zu dir kommen zu Fuß oder auf allerlei hageren Kamelen reitend, die aus lauter tief eingeschnittenen Passwegen hervorkommen. Oder in der zweiten Sure, als Abraham die Grundmauern des Hauses aufzurichten begann, da beteten er und Ismael, unser Herr, nimm unser Gebet von uns an. Du bist der Hörende und Sehende. Unser Herr, gib, dass wir dir ergeben, und das ist nur das Wort Muslimuna, Muslime sind, und mache aus unserer Nachkommenschaft eine dir ergebene Gemeinde, Umma Muslima. Weise uns in unsere Riten ein und wende dich uns zu. Du bist der, der sich zukehrt, der Barmherzige. Unser Herr, lass unter ihnen einen Gesandten aus ihrer Mitte auftreten, der ihnen deine Verse vorträgt und sie die Schrift und die Weisheit lehrt und sie läutert. Du bist der Mächtige, der Weise. Das ist natürlich der Hinweis auf die Prophetie Muhammads in späteren Zeiten. Ja, wie sieht das Ganze aus? Also so heute sieht der moderne Komplex von Mekka aus, wo ich mir ganz klar in der Mitte, das ist das eigentliche Heiligtum, die Kaaba, diese mit einem schwarzen Tuch normalerweise verhüllte Stein, der eben aufgrund der riesigen Pilgerzahlen natürlich dazu geführt hat, dass es inzwischen ein großer Komplex darum errichtet worden ist. So sieht der innere Hof aus. Diese Geschichte, wie es eben auch zur Entstehung der Kaaba gekommen ist, wird in der späteren muslimischen Literatur, vor allem auch in den Prophetenbiografien, wird das noch weiter ausgeweitet und eben auch mit Hagar, der Sklavin Sarahs, die Mutter Ismaels, wird auch weiter noch entwickelt. Und da wird eben erzählt, dass Hagar eine schöne Königstochter war, die ihr Vater Sarah, der Frau Abrahams, als Magd zum Geschenk machte. Und Abraham wurde damals angekündigt von Gott durch den Engel Gabriel, dass Sarah einen Sohn gebären wird, aus dem viele Propheten hervorgehen werden, während Hagar einen Sohn gebären wird, aus dem ein Prophet namens Muhammad hervorgehen wird. Und der wird der letzte der Propheten sein. Als sich dann Sarahs Unfruchtbarkeit herausstellte, gab sie Abraham ihre Magd, damit sie ihm einen Sohn gebäre. Als Ismael geboren wurde, sah er wie der Mond aus, denn das Licht des Propheten Muhammad strahlte über seinem Gesicht auf. Das Verhältnis zwischen Sarah und Hagar, wie wir es auch aus der Bibel kennen, verschlechterte sich wegen der Eifersucht Sarahs. Daher bat sie Abraham, Hagar und ihren Sohn aus dem Haus fortzuschicken. Gott befahl Abraham, Hagar und Ismael in die Nähe des heiligen Ortes von Mekka zu bringen, der damals völlig zerstört war. Abraham tat dies und betete bei dieser Gelegenheit für seine Nachkommen, die in diesem Ort wohnen werden. Wenn wir vorhin die Landkarte mit der Weihrauchstraße gesehen haben, ist es gar nicht mal so absurd, die Geschichte Hagars und Ismaels von der Negev-Wüste in die arabische Halbinsel zu verlegen. Das ist eigentlich im Grunde genommen ein Raum ist, durch den diese Handelsstraße geht. Als Hagar und Ismael allein zurückblieben, wurden sie durstig. Auch das ist im biblischen Text berichtet. Hagar lief auf der Suche nach Wasser zwischen den Hügeln Safa und Marwa hin und her und betete zu Gott, dass er sie und ihren Sohn nicht verdursten lasse. Der Engel Gabriel verkündete ihr die bevorstehende Rettung und tatsächlich grub Ismael mit seinem Finger in der Erde und die Quelle Samsam begann zu sprudeln. Nach einiger Zeit kam eine Karawane eines südarabischen Stammes, die nach Syrien unterwegs war, und die Leute wollten sich wegen des hier entdeckten Wassers vor Ort niederlassen. Hagar empfing die Karawane freundlich und als Ismael erwachsen wurde, heiratete er eine der Töchter des Stammesfürsten und Hagar starb. Und das sind die ganzen Legenden, durch in unterschiedlichen Versionen ausgeweitet, die sich hier um Hagar und Ismael in Mekka drehen. Und eben das Trinken aus dieser Quelle Samsam ist Teil der Riten von der Hadsch in Mekka. Ja, hier sieht man die Pilger an der Quelle trinken. Das sind ja auch diese weißen Kleider, das sind ja auch die besonderen vorgeschriebenen reinen Pilgerkleider. Und eine nette Legende verbindet diese Quelle Samsam in Mekka mit einer Wasserquelle in Jerusalem, nämlich dem Hammam Shifa, das sich direkt neben dem heiligen Bezirk im Basar der Baumwollhändler befindet. Das hat nämlich die Legende erzählt von einem Jerusalemer, der nach Mekka die Hadsch gemacht hat und dem beim Trinken aus der Quelle dort sein Becher in die Quelle gefallen ist. Und als er nach Hause nach Jerusalem zurückkam, hat er den Becher wiedergefunden hier in dem Brunnen in Jerusalem. Also es muss von daher eine unterirdische Verbindung zwischen Mekka und Jerusalem geben. Und ich denke, so eine schöne Legende, um zu sagen, wie wirklich im Islam diese beiden heiligen Städte miteinander verbunden werden. Ja, und eben die Bedeutung Abrahams als Gottesdiener schon bevor Juden und Christentum entstanden, findet sie auch nochmal in der dritten Sure. Gott erwählte Adam, Noach, das Haus Abraham und das Haus Amram vor allen Menschen, die einen Nachkommenschaft der anderen. Gott ist hörend, sehend. Ihr Leute der Schrift, warum streitet ihr über Abraham, wo doch die Tora und das Evangelium erst nach ihm herabgesandt worden sind? Habt ihr denn keinen Verstand? Abraham war weder Jude noch Christ. Er war vielmehr ein gottergebener Hanif und keiner von denen, die Beigesellen. Die Menschen, die Abraham am nächsten stehen, sind diejenigen, die ihm gefolgt sind. Und dieser Prophet und die, die gläubig sind. Gott ist der Freund der Gläubigen. Ja, und dadurch gibt es noch einen anderen gemeinsamen Ort, der sowohl den Muslimen als auch den Juden heilig ist, nämlich die Machpelah-Höhle in Hebron. Nach dem biblischen Bericht mit den Gräbern der drei Erzelternpaare Abraham und Sarah, Isaac und Rebekka und Jakob und Lea. Und das ist wirklich noch in der unteren Hälfte hier alles. Das sind noch die herodianischen Mauern zu dem Heiligtum, das Herodes hat errichten lassen über den heiligen Ort und was dann eben im Laufe der Zeit die Ibrahimi-Moschee, die Abraham geweiht ist, geworden ist. Wir sehen das hier von oben im Bild und sehen natürlich auch in späterer Zeit, also es war in der byzantinischen Zeit, war es eine Kirche, die dann zur Moschee umgebaut wurde. Dann haben die Kreuzfahrer eine eigene Kirche hineingebaut und die ist nach der Kreuzfahrerzeit eben wieder Moschee geworden. Und so sind also hier die Gräber Isaaks und Rebekkas in der Ibrahims-Moschee zu sehen. Während das Grab Abrahams sich heute in einem Teil der Synagoge geworden ist, befindet. Das ist in Hebron ein Riesenproblem, eine enorm angespannte Situation, dass eben nach 1967, als die israelische Armee Hebron besetzt hat, auch eine Synagoge hier im Heiligtum eingerichtet wurde, was schließlich auch zu einem Massaker an den Muslimen geführt hat, wo man eben sieht, dass der gemeinsame Vater eigentlich aufgrund von Besitzansprüchen mehr für Streit sorgt als für Gemeinsames. Und hier sieht man wirklich, also hier vor dem Grab Sarahs, man sieht oben die muslimischen Schriftzüge, die eben wirklich auch die Heiligkeit des Grabes Sarah sehen. Und das ist jetzt passiert. Das sollte nicht sein. Moment. Ah, okay, weil das das letzte Bild war, deswegen ist es verschwunden. Gut, dann kann ich es auch ausmachen. Da sieht man eben die unterschiedlichen Schriftzüge auch und den Versuch sozusagen, das Grab Sarahs als jüdisches Heiligtum wieder zu sehen. Ja, das war so der Versuch, auch ein paar Dinge zum Islam zu bringen. Also einerseits eben auch wichtige Verbindungen zwischen jüdischen, christlichen Traditionen zu zeigen und auch einige Texte, die man eben so nicht so leicht in normalen Einführungen zum Islam sieht. Von daher hatte ich gedacht, dass wir uns auf die Weise versuchen, dem zu nähern. Ja, gibt es dazu Nachfragen, Anmerkungen?